und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Der Linz ist da, der Linz ist da. Hiermit begrüße ich alle Hörschaffenden zu 151. Folge Verkocht und Abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Ricky Reck im frühlingshaften T-Shirt.
Ja, ne?
Ja, ist es nicht schön? Und ist das nicht eine schöne neue Melodie am Anfang? Und am Ende? Ne? Mhm. Oh, ich habe sehr, sehr viel positives Feedback bekommen für unsere neue Melodie.
Ja, ja, super, super.
Ich finde, am Ende können wir die sogar noch ein bisschen länger stehen lassen.
Findest du?
Ja.
Dann machen wir das. Dann geben wir dem noch 3-4 Minuten.
Einfach wie lang ist der Loop? 4 Sekunden? Einfach nur so 2-3 Minuten lassen wir den noch stehen. Das ist ja gar nicht schlecht. Nee, aber Frühlings in der Eifel auch schon so, jetzt seit dem letzten Wochenende.
Ja, also es ist, T-Shirt-Wetter wäre übertrieben, aber sagen wir mal, ich war heute ohne Mütze draußen und ohne Pullover, sondern nur mit T-Shirt und Weste und hab in der Sonne gesessen und hab Lemon die Flasche gegeben.
Ach, wie schön. Hab ich ein Foto gesehen.
Mhm. Ja, das ist wirklich schön, wenn die alle zum Kuscheln kommen und alle die Flasche haben wollen. So lässt es sich aushalten.
Aber danach müffelt man dann auch so ein bisschen, ne?
Nach Schaf, ja, aber Schafe riechen ja so wie soll ich das beschreiben? Also die haben ja so etwas fettiges Fell, also zumindest die Älteren, die Lämmer noch nicht. Und das riecht so nach, also das ist, ich habe den Namen vergessen. Du kennst Pinatencreme zum Beispiel. Mhm. Die wird hauptsächlich aus Wollfett gemacht und es riecht alles so ein bisschen nach Wollfett.
Aha.
Also nicht nach Schafscheiße oder so, sondern.
Ja, gut, aber Ziegen sind so schlimm, ne?
Ziegen können, also speziell männliche Ziegen, die können ganz schön stinken, ja.
Ach, die Landidylle, die Landidylle.
Ja, es ist schön hier. Wenn die Sonne scheint.
Ich habe noch von letzter Woche was nachrecherchiert. Thema Handschellenschlüssel.
Mhm.
Da hatten wir uns ja gefragt, wie das da so behördenweit, weltweit, deutschlandweit mit den Schlüsseln aussieht.
Ja.
Die Antwort ist relativ simpel, wobei die nicht großartig erklärt wird. Aber es gibt den NIJ oder NYJ. Standard, National Institute of Justice.
Mhm.
Es gibt nur einen Handschellenschlüssel.
Das klingt nach Amerika.
Genau, also der Standard kommt aus den USA.
Okay.
Und Deutschland hat den übernommen, oder eigentlich die ganze Welt hat den übernommen. Und im Prinzip ist das auch gar kein Schlüssel. Du kannst den bei Amazon bestellen. So die Ersatzdinge, naja, und auch die so die dann so ein bisschen cooler aussehen oder am Schlüsselbund sind. Das ist im Prinzip ist das nur so ein Röhrchen mit einem Loch vorne drin, also so ein Hohlrohr, ja. Und an der Seite ist ein Bart ohne Zacken. Das ist also
das ist jetzt keine einfachste Form von Schlüssel.
Und natürlich aus dem Grund, um den Behörden das zu vereinfachen, dass der eine den einen fesseln kann und der andere das wieder aufmachen kann.
Sonst müssten die dem Gefangenen bei der Übergabe ja den Schlüssel in die Hosentasche stecken.
Irgendwie so, genau. Aber was wohl tatsächlich ist, so heutzutage sind so Handschellen ja nicht mehr so, dass die, also Ring und dazwischen ist eine Kette, sondern dieser neueste Standard ist so, ich hatte noch nie Handschellen an, deswegen habe ich es jetzt erst auf dem Foto gesehen, das ist eine starre Verbindung dazwischen.
Ah, okay, ja.
Also nicht ganz starr, sondern so falten kannst du die Hände noch,
ja.
Aber du kannst die Hände nicht mehr gegeneinander verdrehen, was es quasi unmöglich macht, selbst wenn du denen einen Schlüssel in die Hand geben würdest.
Ah ja.
Du kommst gar nicht an das Schloss dran.
Mhm.
Also du kannst deine Hand gar nicht so weit verdrehen, um da hinzukommen.
Ja, die haben auch dazu gelernt, nach vielen hundert Jahren primitivste Handschellen.
Ja, aber trotz alledem, also jeder hat eigentlich einen Handschellenschlüssel.
Ja.
Theoretisch.
Und wenn du mal irgendwann mit Handschellen abhaust, kannst du dir bei Amazon den Schlüssel dafür bestellen.
Genau, und wenn man danach googelt, dann kommt man auch in so ganz komische Foren, kann man da abbiegen, wenn man will, war ich dann auch aus Versehen, wo dann sich versuchen, irgendwelche so möchte gern Polizisten zu rechtfertigen, dass das alles so nicht ist und so nicht stimmt, dass alle einen eigenen Schlüssel haben. Mhm. Was jetzt, wenn man mal so rum drüber nachdenkt, auch wirklich gar nicht geht, was du sagst, dann müsste, ja. müsste man dem Gefangenen ja immer so den Schlüssel mitgeben. Hier, dann nimm den mit, damit der andere dich losmachen. Nee, ist völliger Quatsch.
Ja.
Und dann, wo wir jetzt schon gerade beim Thema Verbrechen sind, hast du mitbekommen beim ORF, was die ORF-Sendung gemacht hat? Mittagsmagazin auf dem ORF.
Nee.
Da gibt es dann immer so eine kleine Kochrubrik auch. Gibt es ja bei uns auch im Mittagsmagazin.
Ja.
Und die haben Fischfrikadellen gemacht. Bis dahin nichts Schlimmes. Bis eine Tierschutzorganisation diese Sendung wohl auch gesehen hat oder einer davon und festgestellt haben, dass die in der Sendung den Frauennervling verkocht haben. Und das ist ein streng geschützter Fisch, der auf der roten Liste steht. Und der sieht halt sehr, sehr ähnlich aus wie so ein Karpfen anscheinend.
Okay.
Hat aber ganz klar seine Unterschiede und ist vom Aussterben bedroht und auf der roten Liste. Und den haben die einfach im Fernsehen durch den Wolf gedreht und gegessen.
Aber wie kommen die an so einen streng geschützten Fisch?
Der ORF schweigt darüber so ein bisschen. Wahrscheinlich tatsächlich ist der schon falsch in den Handel gekommen. Mhm. Wie soll das sonst gehen? Also da angelt ja keiner vom ORF selbst die Fische für die Kochsendung.
Ja.
So, wahrscheinlich war das wirklich ein Lieferketten-Ding, dass der einfach eben bei, wie heißt das, österreichische See, also das Pendant zur deutschen See.
zur deutschen See.
Dass die das von denen geliefert bekommen haben, man weiß es nicht.
Ich meine, ich hätte auch, obwohl ich Beziehungen habe, was so die Lebensmittelindustrie angeht, aber ich hätte auch Schwierigkeiten, an Amazonas-Delfinen zu kommen oder so.
Ja. Obwohl, einfach mal so eine zwielichtige Dose Thunfisch gekauft, da hast du bestimmt ein bisschen.
Ja.
So, komm, mir brennt es auf den Fingern. Ich habe einen Fail der Woche.
Jo.
Pass auf. Man holt ja nicht oft, oder ich zumindest, ich hole nicht oft Menschen vom Flughafen ab. Ne?
Mhm.
Und ich habe letztens jemanden vom Flughafen abgeholt und im Vorfeld so ein bisschen rumgeblödelt. Ich mache das auf die unangenehmste Weise, wie man jemanden vom Flughafen abholen kann. Und mein Plan war eigentlich, in der Ankunftshalle, also da an den Ausgängen, mit irgendeinem Schild zu stehen, was einfach wahnsinnig unangenehm ist.
Ja, peinlich.
Hm? Aber tatsächlich, mir ist dann, als ich dann los musste, ist mir irgendwie nichts eingefallen. Und dann dachte ich, komm, Arschlecken, dann gibt es den Gag halt nicht. So, und dann war ich, das ist ja so, beim Langstreckenflug, was das jetzt in dem Fall war, wenn es heißt, keine Ahnung, 19 Uhr Ankunft, dann heißt das ja erstmal, dass dieses Scheißding auf der Landebahn aufsitzt. Das heißt, wenn man dann als pünktlicher Mensch um 19 Uhr auch da ist, kann das dauern. So, und dann bin ich da so am Flughafen so hin und her gelatscht und an so einem bescheuerten Souvenirshop vorbeigelaufen, wo es diese komischen Luftballons gibt. Kurze Zeit später habe ich für 12 Euro einen höchst peinlichen Welcome Home Luftballon in der Hand gehabt, so einen Heliumballon.
Yep.
So, und dann ging es los. Dann stand ich einfach wie so ein Triebtäter.
Volltrottel.
50 Minuten mit diesem Welcome Home Luftballon zwischen Ausgang und McDonald's. Und das war so unangenehm, weil einfach so wahnsinnig viele Menschen irgendwie auf und abgelaufen sind. Und es gab genau den gleichen Ballon aus dem gleichen Laden, hatten noch so 2, 3 andere, mit denen man sich dann auch immer mal so beschämte Blicke ausgetauscht hat. Weil es war einfach so unfassbar unangenehm. Ja, aber dann dachte ich, jetzt muss er da durch.
Ja, aber
ich werde es nie wieder tun.
Ich hoffe, der Gag ist angekommen.
Ja, aber nee. Also nicht als Ausgleich für diese 50 Minuten, voll peinlich.
Ja.
Also.
Dann wäre das handgeschriebene Schild mit dem Holzknüppel unten dran wahrscheinlich besser gewesen.
Ja, man hätte, da hätte man ja wenigstens den Zettel in der Zeit noch in die Tasche stecken können. Nee, wobei, nee, damit der Gag wirklich funktioniert, musst du das Schild ja auch die ganze Zeit halten.
Ja, klar.
Aber geil, was habe ich auch gesehen, es gibt doch so diese professionellen Abholer. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Reiseveranstalter sind oder Hotels, die dann auch Leute
ja,
am
meistens,
Flughafen abholen. Und die sind mittlerweile, haben die auch ihre Technik überarbeitet und die halten jetzt so ein iPad einfach hin, statt ein gedrucktes Schild.
Ja.
Aber so ein iPad geht ja auch immer mal aus. Also die das Display geht ja aus. Und die standen da und haben alle 2 Minuten ihr iPad wieder angemacht.
Also auch nicht so ausgereift.
Auch überhaupt gar nicht ausgereift. Also es waren echt lange 50 Minuten, in denen ich viele Sozialstudien betrieben habe. Ja, so ist es.
Ja, ich habe gar nicht so unnützes Wissen mitgebracht. Mhm. Weil ich mich mal wieder aufgeregt habe über ein Rezept. Ich meine, du bringst ja immer hanebüchene Rezepte mit, aber ich habe mal wieder ein echtes Rezept gelesen. Und wusstest du, dass küchentaugliche Nutztiere aus verschiedenen, völlig unterschiedlichen Teilstücken bestehen, die unterschiedlich zubereitet werden müssen?
Was? Nochmal.
Ich habe es absichtlich jetzt etwas verschwurbelt formuliert. Dir ist doch bewusst, dass eine Rinderschulter nicht das gleiche ist wie ein Rinderfilet oder ein Rumpsteak.
Ja, ja, ja.
Und in total vielen Rezepten steht einfach Rindfleisch, 500 Gramm Rindfleisch.
Was ja erstmal alles sein kann.
Was alles sein kann. Aber du kannst ein Gulasch theoretisch von einem Edelstück, keine Ahnung, von einem Filetstück machen und das innerhalb von Sekunden wahrscheinlich gar, wenn du es nicht komplett tot kochen willst. Und es gibt keinen Geschmack ab und du hast ein relativ geschmackfreies Gulasch. Oder du nimmst ein Stück, das irgendwie zäher ist, aus der Schulter oder.
Also meinst du jetzt als unnützes Wissen, also dass man einem schon völlig klar sein muss, dass es verschiedene Teilstücke gibt?
Ja, ich habe eigentlich, also der Gedanke ging dahin, unnützes Wissen ist überhaupt nicht so unnütz, weil irgendwie wird das in manchen Rezepten einfach vorausgesetzt, dass der Normalverbraucher schon das richtige Stück Fleisch findet.
Ach so, meinst du jetzt, okay.
Aber das ist nicht der Fall, weil ich mich schon so oft mit Leuten unterhalten habe, die überhaupt nicht wussten, woraus man Gulasch zum Beispiel macht.
Ja, selbstverständlich aus bestem Filet.
Das ist der Gedanke. Das ist tatsächlich bei vielen Leuten der Gedanke, aber das ist nicht der Fall. Und mir ist auch schon oft aufgefallen, Leute, die im Supermarkt an der Fleischtheke ihr Fleisch kaufen, werden oft falsch beraten.
Das ist auf jeden Fall so, ja. Also teilweise, also ich hatte doch letztens irgendwas, ich weiß gar nicht mehr, was das war, habe ich dir, glaube ich, auch erzählt, wo ich mir ziemlich sicher war, dass mir auch ein falsches Stück verkauft wurde.
Ja, ja.
Also, kann passieren.
Also das passiert dir natürlich beim Metzger nicht.
Sag mal, vielleicht kannst du mir was beantworten. Es gibt doch jetzt mittlerweile diese Kennzeichnung mit der Haltungsform, ne? 1, 2, 3, 4.
Ja, ja.
1 schlecht, 4 gut. Oder auf jeden Fall am besten von allen Vieren. Ich dachte eigentlich, mittlerweile gibt es eine Auszeichnungspflicht bei Fleischprodukten.
Nee, die gibt es noch nicht.
Weil ich, dann ist das so, dass sich aber so, ich glaube Aldi und so, also Aldi, glaube ich, hat sich jetzt darauf verständigt, dass jetzt irgendwie ein Drittel des Sortiments schon auf Stufe 4 nur verkaufen.
Ja.
Und so auf jeden Fall habe ich letztens, ich weiß gar nicht, in welchem Supermarkt, entweder Rewe oder Edeka, habe ich beim gemischten Hack nach der Haltungsform gefragt.
Ja.
Und die konnten mir das nicht sagen.
Und dann kannst du natürlich davon ausgehen, dass es nicht die beste
ist. Nee, und ich weiß sogar, wo es war, weil das ist ein sehr netter Fleischer da. Und der ist tatsächlich nochmal nach hinten gegangen und hat sich diese Verpackung, weil die haben ja das Fleisch für das Hack auch irgendwie in irgendwelchen Verpackungen und hat nochmal geguckt, ob da irgendwas draufsteht und da stand nämlich nichts drauf. Mhm. Das heißt, die können noch nicht mal ihr eigenes Hack, was die durchlassen und verkaufen, können die noch nicht mal ausweisen. Finde ich ganz schön schwach.
Hm, das stimmt. Ja, also Pflicht ist es noch nicht und du findest im Supermarkt Produkte mit und ohne Hinweis. Ich bin mir auch nicht, also diese Ampel.
Also hier Scholz und so.
Nee, nicht die Ampel, die Ampel muss weg. Die Ampel die, auf den Verpackungen, die anzeigt, wie, ob das hochkalorisch oder nicht ist.
Mhm.
Ist
ich diese Nutri-Angabe.
So heißt die, genau, Nutri-Angabe. Die ist auch noch nicht Pflicht, oder? Oder ist die jetzt inzwischen überall drauf?
Dann vielleicht verwechsel ich das. Vielleicht ist die Pflicht mittlerweile.
Was könnte sein?
Nutri-Score, so heißt das.
Nutri-Score, yep.
Ja.
Ja, ich glaube, die ist Pflicht und die Haltungsform noch lange nicht. Das ist freiwillig.
Ja, es ist doof.
Hm?
Gut, aber halt mir fest, es gibt verschiedene Fleischstücke und man kann sich auch, da kann sich auch sehr easy im Internet drüber informieren, was für was ist. Und es gibt diese Explosionszeichnung von Kühen und Schweinen, wo man gucken kann, wo was ist. Und
ja, genau, also das ist gar nicht mal so unnützes Wissen, dass wenn man sich nicht komplett verkochen will, dann sollte man entweder einen Metzger fragen oder sich anderweitig schlau machen.
Was zum Beispiel auch interessant ist, wenn man jetzt fertig durchgelassenes Hack, also nicht fertig durchgelassenes, sondern so frisch durchgelassenes Hack im Supermarkt an der Fleischtheke kauft, dann reden wir ja wirklich von einer Spanne von, im Angebot von, weiß ich nicht, 4-5 Euro bis im Normalfall kostet so 13-14 Euro, ne? So ein Hack, das Kilo.
Ist das so?
Ja. Also die Preisspanne ist riesig. Aber damals, als ich meinen Fleischwolf neu hatte, dachte ich, boah geil, ich mache mir jetzt selber Hack. Mhm. Und habe mir an der Fleischtheke Teile für mein eigenes Hack bestellen wollen. Zum einen wusste der Verkäufer überhaupt nicht, was er mir verkaufen kann.
Ja.
Und am Ende des Tages habe ich, glaube ich, 20 Euro fürs Kilo bezahlt.
Mhm.
Weil das dann Stücke waren, die in der Auslage vorne so teuer verkauft werden und hinten in der Großpackung dann billig in das Hack reinkommen.
Ja. Mhm.
Also das ist alles, da kann keine Haltungsform draufstehen.
Nee.
Also jetzt gerade, wo mir das einfällt, das kann nicht vernünftig sein.
Mhm. Mhm. Ein Hack ist im Grunde alles, was du nicht als Einzelstück verkaufen kannst, ne?
Ja, aber es gibt doch immer neben der Fleischtheke gibt es doch immer auch diese Fleischkühltheke zur Selbstbedienung. Da findest du mittlerweile, glaube ich, sogar bei Aldi eine Haltungsform 4-Hack-Packung.
Ja.
Dann sollte man ja eigentlich sogar diese Fertigpackung kaufen.
Ja, auf jeden Fall. Also garantiert besseres Zeug als das, was die hinter der Theke hervorkramen.
Komisch. Ja, gut. Ich könnte an der Stelle, bevor ich zu meinem unnützen Wissen komme, noch ein kurzes Update geben zum Thema Heißluftfritteuse.
Ach ja.
Wo ich natürlich immer mal wieder Sachen mache und wo wir gerade bei Hack sind. Ich habe da jetzt mal Frikadellen drin gemacht.
Mhm.
Man muss sagen, ich habe Hackfleischbällchen gemacht, weil die irgendwie von der Form her besser reingepasst haben. Und ich habe die nicht auf Backpapier, sondern auf diesem Röstgitter gemacht, also tatsächlich mehr oder weniger frittiert. Ergebnis ist, dass wahnsinnig viel Fett aus der Frikadelle rausgedrückt wird, was dann unten liegt. Nicht aber unbedingt Geschmack. Und ich würde mal sagen, so die Kruste ist original so wie in einer Bratpfanne.
Mhm.
Ja, es könnte sein, dass sie ein bisschen trockener sind, weil einfach so viel Fett daraus
geht. Fett ausläuft, ja.
Viel rausläuft und klar, wenn du in der Pfanne brätst, dann tust du ja sogar noch Fett rein, wahrscheinlich.
Ja.
Aber so, es geht doch manchmal, wenn du so Frikadellen in der Pfanne anbrätst, läuft doch manchmal an der Seite auch so ein eitrigfarbenes Zeug so an der Seite raus.
Naja, das ist so. Wasser mit Proteinen.
Genau, und da ist da quasi der ganze Boden mit voll. In der Fritte.
Ja.
Was der Sache aber tatsächlich keinen Abriss tut, weil es ist, funktioniert trotzdem. Hm. Ist so ein bisschen mehr wie Schöttbutter von Ikea.
Ja.
Echt ganz gut. Hm. Fischstäbchen funktionieren super, habe ich jetzt auch schon gemacht. Und wenn man abends mal noch so einen kleinen Snack will, einfach einen Apfel in Scheiben schneiden, reinlegen, dörren hast und eine Stunde später wahnsinnig leckere Apfelchips.
Wow. Also man kann auch Gesundes damit machen.
Man kann da nur Gesundes mitmachen. Also klar kann man da auch mal, ich habe auch so eine Tüte TK-Pommes auf Halde jetzt immer. Man kann sich auch mal zwei, drei Fritten machen, aber ansonsten kann man da wahnsinnig gut mit, ja, backen will ich jetzt nicht sagen, weil es ist ja ein Backofen am Ende des Tages. Ja. Ist einfach total lecker.
Aber das was nimmst du denn, was nimmst du denn für TK-Pommes dafür? Für einen Backofen oder für die Fritteuse?
Es gibt mittlerweile welche, die sind für alles. Hm. Am besten funktionieren, an TK-Pommes funktionieren diese dünnen.
Ja.
Die funktionieren am besten. Selbstgemachte Kartoffelpommes sollte man vorher auf jeden Fall mindestens eine halbe Stunde in Wasser wässern,
ja,
um die zu entstärken. Mhm. Also das auf jeden Fall. Und also da bin ich jetzt auch noch nicht weiter, da muss ich mir noch ein bisschen Zeit nehmen. Ich habe jetzt letztens noch irgendwo gelesen, am besten auch wirklich wie in einer echten Fritteuse auch vorfrittieren.
Ja.
Irgendwie auf 140 Grad, dann nochmal raus, abkühlen lassen und dann nochmal richtig auf Casala.
Ja. Hm. Ich bin gespannt auf weitere Experimente.
So, pass auf, unnützes Wissen. Das war mir tatsächlich nicht bewusst, ist aber so. Man kann sich durch Selbstkitzeln nicht zum Lachen bringen. Es ist einfach, es gibt so Stellen, die sind dann einfach nur unangenehm. Sagen wir mal so. Ja, genau. Mhm. Aber man kann sich nicht zum Lachen bringen und das hat einen ganz einfachen Grund, weil das Gehirn ja schon weiß, dass diese Berührung stattfinden wird, blockiert die irgendeine Neuronenverbindung im Hirn, die genau nämlich das auslöst. Hm. Es ist technisch nicht möglich. Also kennst du diese, wie soll ich die jetzt beschreiben, diese Metalldinger, die man sich, diese Massagekopfteile, die man sich so auf den Kopf steckt mit diesen Drähten, wo man sich so selber den Kopf hypnotisieren kann. Da zum Beispiel, ich kann mir das selber nicht auf den Kopf setzen, dieses Ding, weil ich habe so einen Reflex, dass mein Kopf dann einfach runtergeht. Also umso tiefer ich das Ding halte, desto tiefer gehe ich, bis ich auf dem Boden liege, im Zweifel. Das ist mir nicht möglich, mir das draufzusetzen. Aber das hat ja nur was mit unangenehm zu tun und nicht mit Lachen.
Naja. Seltsam.
Ja, schon geil, ne?
Ja, man kann sich nicht selber kitzeln.
Was wieder heißt, man braucht Menschen dafür.
Ja, ich bin da nicht hundertprozentig überzeugt von. Ich bin sehr kitzlig, wenn man es drauf anlegt. Ich würde das vielleicht schaffen.
Versuch mal, kannst du ja mal berichten. Ich habe noch so ein halbes kleines unnützes Wissen für hinterher. Lautmalerisch machen Hühner wie?
Bock, 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 bock.
Ja, ich meine das ganz Klassische, was die morgens machen.
Also Krähen, also Hähne machen das.
Ja, also die machen ein
Kikeriki.
Ja. So, ganz klassisch. Jetzt gibt es ja verschiedene Sprachen, ne? Mhm. Und Spanisch macht ein Kikeriki, allerdings geschrieben mit Q-U-I, Q-U-I.
Ja.
Italienisch ist ein Kikeriki, allerdings mit C-C-I, C-C-H-I, R-C-H-I. Französisch ist auch noch so, die machen ein Cocorillo. Mhm. Die Engländer fallen dann jetzt auch schon ein bisschen mehr aus dem Rahmen mit. Müsstest du vielleicht wissen?
Nö, weiß ich nicht.
Cockadoodledoo.
Ja, jein.
Jein? Nee?
Nee, das ist... Nicht, also das ist keine lautmalerische Umschreibung, sondern der Name dafür.
Für einen Hahn?
Für den Laut.
Okay, ja gut, aber und Japanisch ist dann schon, die machen Kokokoko, fällt schon sehr, sehr weit weg. Und das meine absolute Nummer eins ist Türkisch. da macht der Hahn morgens ü, 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 ü.
Wie kommen die da drauf?
Nein, so, und jetzt musst du mal hingucken. Keiner dieser lautmalerischen Geräusche ähnelt auch nur im geringsten dem Geräusch, was wirklich ein Hahn macht. Und ich finde, da ist wirklich das Ü-Ü-Ü noch am nahesten von allem dran.
Ja, irgendwie schon.
Ja, es ist so.
Ja, da ist vor allem kein K, kein K drin.
Richtig, also so ein richtiger Klackkonsonant ist da nämlich nicht drin.
Können die ja gar nicht.
Also deswegen sind eigentlich alle Kiki-Versionen sind eine Quatsch. Unsinn. Da finde ich so ein schönes, weiches
ist natürlich klar, dass türkische Hähne das mit dem Umlaut Ü macht.
Selbstverständlich.
Ich habe es übrigens nach einigen Wochen harter Arbeit vom Spiegel hingekriegt, wie ein Schaf zu blöken, dass die mir antworten.
Ja, dann würde ich jetzt mal sagen, geben wir dir jetzt mal eine kleine Plattform dafür und ich würde mal sagen, dann legen wir jetzt mal los. Bitte.
Da.
Und darauf antworten die.
Darauf antworten die. Ich meine, und das Interessante ist, jedes Schaf hat eine eigene Stimme und eine eigene Art zu blöken. Irgendwann erkennst du die am Blöken. Mhm. Und ich habe jetzt mir irgendwo so einen Mittelweg ausgesucht. Ich habe mir auch meine eigene Stimme zugelegt.
Ganz ehrlich sagen muss, dass jetzt auf hier über Entfernung klingt es jetzt nicht nach einem Schaf, sondern eher nach, du findest im Kühlschrank ganz hinten irgendwas ganz Ekliges.
Es ist vielleicht vergleichbar.
Und du hast das Geräusch eigentlich schon immer gemacht, nur jetzt hast du entdeckt, dass es... Ah ja.
Hm. Nein, das funktioniert.
Okay. Weißt du denn, wie ein Wolf macht?
Jedenfalls bellt der nicht. Der heult.
Ja, hast du das nicht gesehen? Das unangenehme Video, was von der CDU Mecklenburg-Vorpommern vorgestern, meine ich, rumging.
Nö, ich sag ja, ich krieg nichts mehr mit.
In Mecklenburg-Vorpommern ist das Jagdrecht auf den Wolf mit, der Wolf mit ins Jagdrecht aufgenommen worden,
ja,
um die Population einzudämmen. Und die Abgeordneten Ann-Christine von Allwörden und Thomas Diener dachten sich, jetzt sind wir mal witzig, und sie hat sich als Rotkäppchen verkleidet, er hat sich ein Wolfkostüm angezogen und sitzen so ein bisschen unwürdig, also erst stehen die an so einem Baum und spielen Verstecken. Und dann sitzen die unwürdig auf einer Parkbank, trinken Rotkäppchen-Sekt gratulieren sich dazu, dass das ins Jagdrecht mit aufgenommen wurde. Und dann sagt er zum Abschluss, jetzt wo ich dich ja nicht mehr fressen kann, kann ich dich besser anlecken, und fängt an, Rotkäppchen anzulecken. Mhm. Und dann ist dieses CDU-Video vorbei. Mhm. Es gibt geteilte Meinungen über dieses Video, wie du dir vorstellen kannst.
Ja.
Ich fand es wahnsinnig befremdlich.
Klingt ein bisschen, ich weiß auch nicht,
oder?
Creepy ist das richtige Wort.
Ja, ja. Das ist auch, da ist auch kein Funz so Meta-Humor oder so drin oder eine Meta-Ironie, sondern das ist schon so plakativ witzig von denen gemeint, wie sie es da auch machen.
Hm.
Nicht cool.
Nee.
Muss ich mal gucken. Hast du denn Musik mitgebracht?
Ich habe Musik, ja. Wir haben wieder einen Todesfall.
Oh nein. Was gibt's denn?
Steve Harley ist gestorben an Krebs.
Wer war das noch? Das habe ich mal wieder nur in der Überschrift gelesen.
Steve Harley and Cockney Rebel war die bekannteste Zeit quasi. Also später hat er solo gearbeitet. 70er, 80er. Und ich habe den Song Make Me Smile in Klammern Come Up and See Me mitgebracht. Und das ist einer der meistgespielten Songs im britischen Rundfunk.
Ah, okay.
Also hier hat man nicht so viel von Steve Harley und Cockney Rebel gehört, aber in Großbritannien ist das eine Kultband.
Und von wann ist der Titel?
Der Titel ist, ich glaube, 75, auf jeden Fall irgendwie Mitte 70er.
Okay.
Weil, kennst du wahrscheinlich, wenn du den hörst.
Mit Sicherheit, das war mir, ist mir jetzt alles nicht unbekannt vom Namen her, aber ich bin ja bei so, ich habe ich ja immer schon mal erzählt, mit Namen und Musik und, oh Gott, Autoren, Komponisten, ganz schlecht. Aber hast du jetzt mitbekommen, was im Radio ja wirklich rauf und runter gespielt wird? Beyoncé hat nach 15 Jahren wieder eine Nummer 1. Texas Hold'em, glaube ich, heißt der Titel.
Und ist Country.
Macht jetzt so Country, was jetzt so ein bisschen wahrscheinlich auf ihr neues Album hindeutet. Aber dass die sich nochmal, also ich finde es gar nicht so unglaublich scheiße, muss ich sagen. Aber nochmal mit Country zurückmelden, finde ich auch nicht schlecht.
Da ich Deutschlandfunk höre, weil keine Musik gespielt wird, habe ich es natürlich noch nicht gehört, aber ich würde mir das gerne mal anhören. Ich habe irgendwas gelesen, das ist, damit ist Beyoncé die erste schwarze Country-Künstlerin, die in den Country-Charts ist oder irgendwie sowas.
Richtig, richtig. Überhaupt vor allen Dingen erst in den Country-Charts drin ist, also jetzt noch nicht mal von der Platzierung, sondern überhaupt auftaucht. Ja.
Ist das denn irgendwie anders produziert als so Standard-Country?
Ich habe gerade erst kurz bevor wir hier angefangen haben aufzunehmen, habe ich kurz reingehört. Und das auch nur über den Handy-Lautsprecher. Also ich kann noch nicht viel drüber sagen.
Okay.
Das ist aber auch gar nicht mein Titel, den ich mitgebracht habe.
Sondern?
Eigentlich habe ich mitgebracht von The Pineapple Thief, It Lead to This. The Frost heißt der Titel. Mhm. Pineapple Thieves, Thief heißt es nur, nicht Thieves. Thief ist so eine britische Prog-Rock-Band aus dem Universum um Steven Wilson rum und so.
Ah ja.
Gibt's aber schon viel länger. Und mir war gar nicht bewusst, die haben irgendwie schon 14 oder 15 Alben raus.
Ups.
Gibt's seit 99 und die machen nämlich wahnsinnig Output. Und aktuell, deswegen bin ich wieder drauf gekommen, trommelt einer meiner Lieblingsschlagzeuger Gavin Harrison bei denen.
Selbst ich kenne den.
So, und jetzt auf der aktuellen Platte, Titel The Frost, ist auch, muss man auch sagen, ist auch mal wieder eher ein Albumtitel statt ein Hit. Aber finde ich grundsolide.
Grundsolide, wie die Briten so sind. Fish and Chips statt Kaviar.
Genau. Sag mal, kurz bevor wir den Abbinder für den Song des Tages machen, möchte ich hier nochmal betonen, dass der Berliner Techno jetzt Weltkulturerbe ist. UNESCO-Weltkulturerbe. Ja.
Echt?
Ist dazu gewählt worden, was ich zuerst ein bisschen befremdlich fand, aber wenn man mal drüber nachdenkt, welche Stadt hat neben, keine Ahnung, New Orleans oder so, einen Musikstil so hart geprägt wie Berlin, diese Techno-Welt.
Ja, das stimmt.
Welt, ne?
Ja.
Und weil das eben so ein Kulturgut ist, ist das schützenswert und finde ich auch völlig zu Recht.
Ja. Warum denn nicht?
Der Song des Tages wurde präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerkservices GmbH. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Warst du schon mal im Berghain in Berlin?
Nee. Da wäre ich doch nie reingekommen.
Nee, wahrscheinlich nicht, ne? Hätte Gummistiefel und einen Regenmantel wahrscheinlich anziehen müssen.
Wie ist denn da der Dresscode? Ja.
Alles, was nicht konventionell ist. Also ich glaube, wenn du dir setze ich mich wahrscheinlich total in den Nesseln, aber wenn du dir grüne Gummistiefel und ein, ja, so wie der Politiker ein Wolfskostüm anzieht, wo aber vorne die Brust freigeschnitten ist. Ich glaube, da kommst du rein. Also ich glaube, ich glaube, das folgt keiner. Da gibt es auch ganz viele Fernsehberichte drüber. Es gibt kein Grund-Dresscode, sondern die entscheiden ja so völlig random, wer da reinkommt und wer nicht. Mhm. Also ich glaube, Hauptsache nicht normal.
Normal, ich glaub, sind wir doch alle nicht.
Nee, ich glaube, wir dürfen noch nicht mehr in der Schlange stehen. Die schmeißen ja auch aus der Schlange sogar schon Leute raus. Mhm. Also du kommst gar nicht bis zum Haupttürsteher, wenn du Pech hast.
Okay, und wenn du so ein Innentyp bist, dann kommst du hinten rum rein, oder wie läuft das?
Ja, das bestimmt. Ich erinnere mich, ich war mal irgendwann, das war jetzt auch schon 15 Jahre her oder so, war ich in Berlin und war irgendwie, wahrscheinlich irgendwie so zwischen zwei Produktionen, ich war auf jeden Fall alleine zu der Zeit in dem Hotel und habe mich dann abends spät mit einer Freundin in Berlin verabredet, die aber in so einem Club war. Jetzt nicht im Bergheim, sondern so ein Techno-Club. Da bin ich dann nachts noch hingefahren, weil ich am nächsten Tag auch frei hatte. Habe mich da, weiß ich nicht, eine Dreiviertelstunde angestellt, alleine. Und dann guckt der Typ mich an und sagt, du kommst hier nicht rein. So, und dann dachte ich, ja komm, Arschlecken, hab mir irgendwie ein Bier im Späti geholt und hab mich wieder in die Schlange gestellt. Diesmal eine Stunde oder so. Ich komme nach einer Stunde bei dem Typen an, da guckt er mich an und sagt, ich hab dir doch gesagt, du kommst hier nicht rein.
Wow.
Da merken die sich auch noch die Gesichter. Ja, so nämlich. Das war einer der Erlebnisse, warum ich Berlin scheiße finde. Einer der wenigen Berlin-Erlebnisse, die ich damit zuzählen kann. Ja, so sieht das aus.
So sieht's aus.
Wie viel kostet Benzin in Hongkong?
Oh, 1 Hongkong-Dollar pro Liter.
Nee, in Euro gerechnet.
90 Cent.
2,88 Euro.
Was?
Hongkong ist das teuerste Spritland der Welt.
Wow. Aber da hat doch keiner Island, ein Auto, ne?
Island 2,10 Euro. Italien 1,86 Euro. Deutschland, gerade noch gesehen, 1,79 Euro. Polen 1,49 Euro. Indien 1,15 Euro. Vereinigten Arabischen Emirate 73 Cent. So, jetzt kommst du. Russland?
65 Cent.
55 Cent. Ägypten?
40 Cent.
24 Cent.
Was?
Libyen?
In Libyen kriegst du gar kein Benzin mehr.
Oh ja, gut, dann überspringen wir Libyen und gehen direkt in den Iran.
12 Cent.
2,6 Cent.
Wow.
Für einen Liter Sprit.
Nicht schlecht.
Es gibt globalpetrolprices.com, gibt es so eine Seite, da gibt es nicht jeden Tag aktuell, aber so alle paar Tage werden die Spritpreise aktualisiert. Wahnsinn! Wie 3 Cent knapp für einen Liter. Wie geht das?
Naja, ein Großteil sind Steuern und andere Gebühren, die nichts mit dem Warenwert zu tun haben.
Aber ich finde, 3 Cent ist jetzt auch weit unter Wert verkauft.
Ja, ich meine, der Iran hat eigene Ölquellen. Das Ganze wird staatlich auch bezuschusst oder subventioniert. Ich habe, als hier in dieser ganzen Inflationszeit die Strompreise so durch die Decke gegangen sind, habe ich auch was über den Iran gelesen. Der Iran hat auch die niedrigsten Strompreise überhaupt.
Ist ja von auszugehen. Also ich glaube ja nicht, dass nur ein Energieträger im Iran dann so billig ist. Weil dann wird ja jeder mit Sprit heizen.
Ja.
Nee, meine Warmwasserzubereitung mache ich mit Benzin. Ist billiger.
Das ist gar nicht so abwegig, denn ich meine, Heizöl ist auch scheiße teuer. Ne?
Ja, vielleicht haben die im Iran auch einen Benzinofen.
Ja, wer weiß.
Ein Benzinherd.
Ja. Wir kochen ausschließlich auf Super.
Oh Mann, ey. Ach so. Jetzt hab ich wieder viel vom Titel abgearbeitet schon. Ja, ich hatte da so viel draufstehen, das muss jetzt alles mal weg. Aber ich hab dir ein paar Fragen an den Koch mitgebracht.
Oh, das finde ich gut.
Sollen wir ihn fragen, wenn nicht jetzt wandern? 3 Fragen an den Fernsehmann.
Merkst du selbst, ne? Das ist der völlig falsche
Teaser,
den ich jetzt. Das war vollkommen falsch. Wir spulen nochmal zurück.
Kommen wir zur Rubrik: Weiß er es nicht oder weiß er es doch? Frag den Eifelkoch.
Und ich habe mich schon gefragt, wieso du eigentlich deinen eigenen Jingle sprichst.
Das wäre auch wirklich doof.
Ich habe auch was gelesen, was man immer mal wieder liest. Und da wollte ich dich mal fragen, was du da für Erfahrungswerte mit hast. Um vielleicht ein Fleisch etwas mürber zu machen, als es ist, liest man immer wieder den Trick, das in Cola einzulegen. Hast du das mal probiert?
Nee, ausprobiert habe ich das nicht, weil ich finde den Gedanken sehr unschön.
Also es scheint ja die Kohlensäure in Verbindung mit dem Phosphor der Cola irgendwie da was zu machen, ne? Mhm. Und Zucker macht wahrscheinlich auch einen großen Teil noch.
Ja. Also ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die Inhaltsstoffe von Coca-Cola in relativ kurzer Zeit ins Fleisch eindringen. Mhm. Das Einzige, was osmotisch eindringen kann in relativ kurzer Zeit, ist Salz. Mhm.
Zucker nicht,
nee. Deswegen ist es auch Unsinn, zum Beispiel, wenn man Sous-Vide irgendwas gart, in dieses kleine Plastiksäckchen einen Rosmarinzweig und etwas Butter oder so mit einzuvakuumieren, weil das ist unsinnig.
Butter auch nicht?
Nee, Fett kann in die Zellen nicht eindringen.
Ach, aber es sieht schon immer schön aus, wenn man so eine halbe angequetschte Knoblauchzehe und so einen Rosmarinzweig mit reinschmeißt.
Es sieht super aus und vielleicht fühlt der Koch sich auch besser dabei, aber es ist unsinnig.
Aber Moment, wenn du jetzt in der Bratpfanne da noch so einen Zweig Rosmarin mit reinschmeißt, dann hilft das ja so sehr wohl was.
Ja, auf der Außenhaut deines Fleischstücks, weil die ätherischen Öle vom Rosmarin zum Beispiel, die werden in dem heißen Fett aufgenommen oder durch das heiße Fett aufgenommen und deswegen haftet das am Fleisch. Aber das dringt nicht ins Fleisch ein.
Okay. Mhm. Gut, also Cola schon mal Quatsch. Und in die Vakuumbeutel was reintun, auch Quatsch.
Ist auch Quatsch. Ja.
Haben wir was gelernt.
Ich kann mir vorstellen, dass dieses Phosphor in der Cola auf Dauer irgendwas mit dem Fleisch macht. Also wenn man das irgendwie eine Woche darin mariniert, dass das Fleisch anfängt zu zerfallen. Das kann ich mir vorstellen.
Naja, das ist ja die Idee dahinter. Also man soll das schon so über Nacht, also auf jeden Fall mehrere Stunden einlegen.
Also das würde mich mal interessieren, ob das schon mal jemand so ausprobiert hat.
Ich weiß, ich habe als Kind mal so ein Experiment gemacht, wie war das nochmal mit Gummibärchen, glaube ich, Gummibärchen in Cola schmeißen.
Ja.
Und die werden auch nach relativ kurzer Zeit groß und werden angefressen.
Groß werden die auch in Wasser, aber wahrscheinlich ist in Cola irgendwas drin, was die anfrisst.
Irgendwas passiert damit. Mhm. Ja, so nächste Frage. Wir hatten ja schon mal vor kurzer Zeit auch das Thema Personal und Personalschwierigkeiten. Ja. Wie ist deine Küche aktuell aufgebaut und würdest du wenn machbar, wieder mehr Leute anstellen wollen? Oder hast du das jetzt so umgebaut, dass du quasi aus der Not die Tugend gemacht hast und ein System dir hingefahren hast, was jetzt super funktioniert?
Ich habe vor langer, langer Zeit aus der Not eine Tugend gemacht und die Küche quasi um mich rum so gebaut, dass ich alleine kochen kann. Ich habe ja immer eine Küchenhilfe dabei, die spült und zum Beispiel irgendwas paniert oder Salate macht. Aber ich koche ganz alleine. Das heißt, alle Kochstationen sozusagen sind um mich rum aufgebaut. Und das in Verbindung mit der Speisekarte und entsprechender Küchentechnik, die da steht, kann ich das alleine machen.
Aber du hast doch, du hast aber jetzt aktuell immer eine Küchenhilfe da.
Ich habe eine Küchenhilfe da, die aber nicht kocht.
Achso, was normalerweise der Standard wäre?
Was normalerweise ein Standard wäre, genau. Normalerweise besteht so eine kleine Restaurantküche aus drei Leuten. Also das ist so quasi die kleinste Küchenbrigade. Mhm. Das Kochen auf zwei Stationen aufgebaut und kalte Küche, Schrägstrich, Spülküche und so, macht dann der Dritte.
Aber Salat und sowas machen die, ne? Bei dir?
Das machen die, genau.
Okay, aber jetzt zu der Frage, wenn du die Möglichkeit hättest, würdest du mehr anstellen?
Nee, also dann, ich komme ja so klar, das heißt, die 45 Plätze, die ich habe, die kriege ich super alleine bespielt. Ich will auch nicht komplizierter werden, so von der Karte her oder so. Das heißt, klar, ich könnte jetzt, wenn du jetzt anfängst mit Pinzettenküche und mit 12 Komponenten auf jedem Teller und so, das schaffst du nicht alleine. Mhm. Aber meine relativ unkomplizierte Küche, die schaffe ich so alleine. Und das ist auch in Ordnung so.
Okay.
Es muss sich ja auch betriebswirtschaftlich irgendwie bezahlt machen. Das heißt, wenn du eine weitere Person einstellst, muss die natürlich ihr Gehalt erwirtschaften. Und dann musst du schon auch anders teurer kochen und vielleicht den Laden auch vergrößern.
Okay, aber weil du gerade sagtest, dass du deine Karte jetzt auch nicht verkomplizieren willst, wäre meine Anschlussfrage dahin. Gibt es ein Gericht, was du gerne auf deine Karte aufnehmen würdest, aber aus Gründen, zum Beispiel, weil die nicht zu deinem Konzept passen oder du die Produkte nicht regional bekommen würdest oder weil es dir gar keinen abnehmen würde, also gibt es da ein Gericht, was du gerne anbieten würdest, aber aus entsprechenden Gründen einfach nicht kannst?
Kein spezifisches Gericht, aber ich habe natürlich Bock, auch mal was anderes als Eifeler Landküche oder wie immer man das nennen möchte, zu kochen. Ich würde gerne mal indisch kochen oder arabisch oder so. Und das kann ich so im regulären Geschäft nicht machen, weil das wäre auch irgendwie sehr unpassend.
Ein indisches Gericht auf deiner Karte sehr ja, richtig, richtig dumm aus.
Ganz komisch.
Okay, aber sowas, das wäre dann ja eher sowas Exotisches,
ja, klar.
Wo du Bock drauf hast, was aber
ja
einmal produktmäßig gar nicht passt. Und
ja, genau.
Die Frage ist aber, ob das dann trotzdem abgenommen werden würde. Also ob es Leute gäbe, die bestellen.
Wenn es nicht allzu exotisch ist, vielleicht. Ich habe im letzten Jahr ein Experiment gemacht und habe zwei Länderküche-Specials gemacht. Das heißt, an einem Feiertag, der irgendwie in der Woche lag, habe ich quasi nur auf Reservierung den Laden nur zur Hälfte voll gemacht. Und die Leute haben zum Beispiel, was haben wir zuerst gemacht? Genau, arabische Küche. Und nur arabische Küche. Mhm. Ich habe jetzt nicht drei arabische Gerichte gemacht, plus das, was ich sonst mache, sondern alle wussten, was es gibt. alle kriegen in Tapas-Form drei Vorspeisen, drei Hauptspeisen, zwei Desserts und so. Und das war ein Riesenerfolg. Und ein paar Wochen später haben wir das als das gleiche Länder, also ein Länderspecial gemacht, allerdings bayerische Küche. Was auch wieder ein Riesenerfolg war. Und das werden wir in diesem Jahr irgendwie weitermachen.
Okay, das heißt, deine Wünsche, so mal was anderes zu machen, machst du dann eher in so Spezialtagen.
Ja, genau, genau. Wo dann alle wissen, was sie kriegen und was sie erwartet und dann auch konsequent umgesetzt.
Ja, und außerdem kannst du so dein Konzept auch rechtfertigen. Genau. Dass du da einfach mal ausbrichst.
Ja, richtig.
So, letzte Frage, die ist wahrscheinlich sehr schnell zu klären, aber merkst du schon was von der Wiederanpassung auf 19% der Mehrwertsteuer? Oder hast du die Preise so geändert, dass du persönlich da gar nichts von merkst?
Ach, das ist echt eine schwierige Frage. Also grundsätzlich habe ich erstmal mit der Einführung der 19% Mehrwertsteuer meine Preise und meine komplette Preisgestaltung komplett neu kalkuliert. Das heißt, ich habe mir sämtliche Kosten vorgenommen und habe alle meine Preise neu berechnet. Was dazu geführt hat, dass ich in Teilen nicht so viel draufschlagen musste, wie ich erwartet hatte.
Ich wollte gerade sagen, eigentlich ist das doch relativ einfach, von 7% auf 19% hochzurechnen, aber war nicht so.
Nee, weil klar, man hätte das einfach so machen können, aber ich wollte nochmal genau wissen und nach dem 31. Dezember hatte ich ja die Zahlen fürs komplette letzte Jahr vorliegen und habe mir da genau die Kosten angesehen und habe also meine Preise am Ende nicht so weit anheben müssen, wie ich befürchtet hatte. Mhm. Aber das heißt, es ist natürlich trotzdem erkennbar, dass Stammgäste nicht mehr so oft kommen wie.
Das merkst du schon.
Wie vorher, ja. Das fing aber auch schon mit dem Beginn der Inflation Anfang letzten Jahres an. Also, dass Leute nicht mehr so oft kamen oder die vielleicht früher mal wöchentlich da waren, die nur noch dreiwöchentlich kommen und so weiter und so fort. Und das setzt sich fort. Wie die Saison insgesamt wird, ist sehr schwierig vorherzusehen, weil noch ist irgendwie Anfang März und es ist noch relativ ruhig, was aber normal ist. Ostern ist sehr früh, das heißt auch, das wird wahrscheinlich ein kühles Ostern, wo nicht so viele Leute unterwegs sind wie in einem sehr frühlingshaften Ostern. Abwarten, keine Ahnung. Also vielleicht wird die Saison ja besser, als ich denke.
Okay, aber ich dachte, man könnte jetzt nach knapp 3 Monaten könnte man schon genau den Effekt sehen, aber es ist noch nicht so wahrscheinlich, ne?
Ja, ich habe ja die ersten 2 Monate gar nicht aufgehabt, weil ich ja aus gesundheitlichen Gründen am Sofa gesessen habe.
Jetzt, wo du es sagst, stimmt. Hm? Ziemlich dumme Frage, Daniel. Danke.
Was aber irgendwie ganz gut war, weil ich auch so ein bisschen abwarten und aussitzen konnte, was da so passiert. Mhm. Und manche Kollegen haben die Preise sofort einfach um diese 12% angehoben. Andere haben abgewartet. Andere wiederum haben, wie ich, vielleicht die Preise neu berechnet, um irgendwie eine genauere Kalkulation machen zu können und so. Und jeder geht da so ein bisschen anders mit um.
Wiederum andere haben Kartenzahlungen abgeschafft.
Ja, auch schön. Könnte ich mir überhaupt nicht erlauben. Also meine Statistik besagt, dass etwas über 50% aller Zahlungen mit Karte gemacht werden.
Finde ich schon, ehrlich gesagt, ziemlich wenig.
Ja, das ist vielleicht, weil wir hier auf dem Land sind. Ich denke mal, in Köln liegst du bei 80% oder so.
Mit Sicherheit, ja. Hm. Also ich hätte jetzt sogar, glaube ich, noch höher getippt.
Ja, kann gut sein.
Also bei Trinkgeld, ich glaube, bei Trinkgeld ist noch ganz oft, weil das ja, dass man mit Karte zahlt und dann Trinkgeld in Bar gibt.
Das ist relativ üblich, ja.
Es macht irgendwie finde ich auch, ist ein schöneres Gefühl, als diese Kartensumme aufzurunden.
Das stimmt.
Warum auch immer. Wenn man dem Restaurant vertraut, kommt es ja sowieso an. Also auch von der Kartenzahlung, aber.
Ja, ein bisschen anonym irgendwie, ne?
Ja, es hat nicht so die Wertschätzung, finde ich. Weil es ist sehr bescheuert eigentlich, aber.
Hauptsache, es kommt an.
So.
Das waren die Antworten vom Eifelkoch. Und wie immer, er wusste es doch.
Tadam.
Hast du denn, wir bewegen uns schon wieder stramm auf das Ende der Sendung.
Oh, tatsächlich. So.
Hast du denn einen Tipp der Woche mitgebracht?
Aber ich weiß nicht, ob das für jeden jetzt unbedingt ein Tipp ist, ne, ehrlich gesagt. Also ich bin letztens wieder drüber gestolpert und ich kann mich da immer Stunden drin verlieren, nämlich die Website der NASA. NASA.gov. Und das war mir gar nicht so klar. Die legen halt ihr komplettes Foto- und Filmarchiv in sehr regelmäßigen Abständen komplett offen. Das heißt, du kannst von sämtlichen Apollo-Missionen und so, kannst du die ganzen Bilder, die damals auf diesen Hasselblatt-Kameras gemacht wurden und so, kannst du in Vollauflösung dir auf der Seite angucken. Oder wenn du willst, auch runterladen.
Wow.
Also wirklich jetzt auch von den aktuellen Missionen, du hast wirklich Zugriff auf alles, auf die Hubble-Teleskop-Geschichten. Wenn man sich da einmal so rumklickt, irgendwie ist das so. Also deswegen sage ich, der Tipp ist jetzt nicht für jeden was, sondern man muss sich so ein bisschen für diese Raumfahrt und dieses Mysterium dahinter auch interessieren, weil ich finde gerade so die alten Sachen wahnsinnig spannend. Also auch mit dem Gemini-Programm damals und dann zu Apollo hin, die ersten Mondversuche oder Anflugversuche und so. Und da es gibt, ich glaube, von der Apollo 7 oder so gibt es noch, weiß ich nicht, 100 Fotos in dem Archiv. Von der Apollo 11 war die Mondlandung, aber dann so 12, 13 sind die dann so, da gibt es dann einfach pro Mission 15.000 Fotos.
Boah.
So, weil die, ne, dann wurde das irgendwie billiger, keine Ahnung. Und da kann man sich dumm und dämlich klicken auf der Seite. NASA.gov, finde ich echt ganz geil.
Und sind die Fotos alle Public Domain, also kann die jeder nutzen?
Ja. Ja. Weil das eben öffentliche Fotos des öffentlichen Interesses sind.
Wow.
Ja, ist echt spannend.
Ja, mein Tipp der Woche ist etwas banaler. Ich habe das gute alte Taschenmesser wieder entdeckt. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hab mir vor Jahren am Flohmarkt mal für irgendwie 4 Euro so ein Schweizer Messer, so mittelgroß, also irgendwie so, wo die nötigsten Sachen dran sind und kein Zahnstocher und keine Pinzette. Und verlegt und ich habe das irgendwie vor ein paar Wochen wiedergefunden. Schön das Messer wieder geschärft und so. Und ich komme dauernd in Situationen, wo ich das gerade mal gebrauchen kann. Wo man das sonst dann vielleicht einen Job irgendwie verschiebt oder erstmal.
Ist ja immer in meinen Reden. Ich hab ja auch immer so Gadgets auf Tasche, wie zum Beispiel meine kleinen Taschenlampen.
Ja.
Und in dem Moment, wenn man die Sachen konsequent und immer auf Tasche hat, benutzt man die auch.
Ja,
richtig. Also ich glaube auch, also ich hab ja damals beruflich bedingt auch sehr viel ein Leatherman, also so, also dieses professionelle Multitool an mir getragen. Da kann man sich auch wahnsinnig dran gewöhnen. Damals war das auch noch legal, das am Körper zu tragen. Heutzutage darfst du es ja nicht mehr am Körper tragen.
Echt nicht?
Nee, weil die neue Generation der Multitools hat die Funktion, dass du das Messer mit einer Hand rausklappen kannst und dadurch ist das ein Einhandmesser und eine Waffe.
Ach.
Dadurch darfst du das offiziell auch beruflich bedingt nicht also wenn du zur Arbeit gehst, musst du das Ding in den Rucksack stecken oder sonst wohin. Da darfst du es nicht am Körper tragen. Und für jeden, der mal so ein Ding in der Hand hatte, versucht das mal mit einer Hand rauszubekommen. Das ist schon ziemlich schwer. Also wer damit irgendwelche Leute überfällt und sagt so, jetzt habe ich aber hier ein Messer, der blamiert sich richtig. Nee, aber was gib mal ein paar Beispiele, was machst du mit dem Taschenmesser?
Ich war letztens hier auf dem Hof unterwegs und kam in die Verlegenheit, so einen Türbeschlag abschrauben zu müssen, weil hier gerade ein bisschen umgebaut wird. Und niemand hatte ein Kreuzschlitzschraubenzieher lag da rum, aber der passte nicht auf die alte Schraube, für einen Schlitzschraubenzieher gedacht war. Und da fiel mir ein, der Flaschenöffner am Taschenmesser hat obendrauf...
Der ist ein Schlitz, ne?
Ein Schlitzschraubenzieher,
genau. Ein Schlitzdreher.
Und zack, da musste niemand in die Werkstatt rennen, sondern innerhalb von Sekunden war die Schraube gelöst.
Ich könnte mir auch vorstellen, eben mal sowas, was man oft so unhandlich aufmacht, wie zum Beispiel ein Brief. Mhm. Man geht ja nicht dann irgendwo hin und holt sich einen Brieföffner, sondern man reißt den dann so unhandlich auf und dann ist alles Kraut und Rüben. Oder so ein Paket.
Ja, richtig, Paket aufmachen.
Also geht auch so, aber sie ist halt scheiße.
Genau. Hier am Hof verfangen sich die Schafe gelegentlich in den Schnüren, mit denen die Heuballen zusammengehalten werden.
Und dann kann man die einfach direkt schlachten.
Dann kann man direkt zur Schlachtung übergehen. Also die Schnüre entfernen, die sich irgendwo drum gewickelt haben.
Ja, ich glaube, das ist. Aber ist das ein. Zeig mir mal hier in der Kamera, zeig mal, wie groß ist es?
Ich habe es jetzt gerade gar nicht am Mann, weil ich ja schon.
Ja, aber kannst du ja auch mit den Fingern zeigen.
Achso, mit den Fingern zeigen, ja, das ist so ein Standardlänge.
Also, Recki zeigt gerade, sagen wir mal, so eine Breite einer Zigarettenschachtel.
Ja, würde ich sagen.
Vielleicht ein bisschen mehr.
Genau, und ich glaube, das hat 7 oder 8 Funktionen.
Das ist gut. Mhm. Ja, das ist ein sehr, sehr, sehr guter Tipp. Ich kann dazu auch einfach noch 2 Taschenlampen empfehlen. In jeder Hosentasche eine. Ein links, eine rechts. Mhm.
Warum nochmal hast du immer 2 Taschenlampen dabei?
Ganz einfach, weil man, wenn man so eine Lampe braucht, befindet man sich in aller Regel in einer Situation, wo man irgendwas macht und dann in dem Moment ja nichts sieht, weil es dunkel ist. Aber da, man will irgendwo was befestigen, irgendwo was rausholen oder sonst was. Das heißt, mit einer Hand ist man beschäftigt mit irgendwas, weswegen man Licht braucht. Und dann hat man die andere Hand ja frei. Aber man weiß ja nicht, welche jetzt gerade frei ist, weswegen manchmal die linke Hand frei ist, manchmal die rechte Hand. Und dann kann man entweder in die linke Hosentasche oder in die rechte Hosentasche greifen.
Warum trägst du dann nicht jederzeit eine Stirnlampe?
Ja, weil so Otto bin ich ja nicht. Und außerdem sind die ja hier, kann ich dir zeigen, die sind ja nur so groß.
Das stimmt, das ist ziemlich klein.
Das ist ja kleiner als dein Taschenmesser. Mhm. Und auch unfassbar leicht. Aber ich sag's dir, bald hast du 2 Taschenmesser in der Tasche. So sieht das nämlich aus. Ja, und nächste Woche an dieser Stelle lernen wir zum Beispiel, weiß ich nicht.
Wie kommst du jetzt darauf, dass wir irgendwas lernen werden?
Na, wir lernen nächste Woche zum Beispiel in der Kategorie Wen oder was gibt es wirklich? Was es für Alternativwährung noch so auf der Welt gibt.
Ah, okay.
Oder Komplementärwährung auch genannt.
Das könnte interessant werden.
Sowas zum Beispiel, oder was zum Beispiel das älteste Restaurant der Welt ist. Kennst du das älteste Restaurant der Welt?
Manchmal fühlt es sich so an, als wäre der Freistaat Eifel das älteste Restaurant der Welt.
Nein, das älteste Restaurant ist von 1725. Kann ich dir was drüber erzählen. Machen wir aber alles nächste Woche, weil jetzt ist die Zeit sowas von abgelaufen. Und heute ging die Zeit wahnsinnig schnell rum, fand ich.
Ja, ne?
Dann machen wir es genauso schnell Schluss, damit wieder ganz schnell nächste Woche ist und wir genau diese Sachen weiterlernen können.
Genau.
Schaltet nächste Woche wieder ein. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bedanke mich an den Mikros da draußen. Nee, stimmt gar nicht. Wir sitzen an den Mikros, ihr an den Hörgeräten. An den Hörgeräten da draußen. die Menschen an den Hörgeräten da draußen. Wir können jetzt auch Pause machen. Ich verabschiede mich, überlasse dir die letzten Worte für nächste Woche. Tschüss.
Ja, liebe Leute an den Hörgeräten. Madegut und schwenk.